Und Ben Horowitz sagt, was ihn besonders fasziniert hat an der Lebensgeschichte ist, dass der Chaka Sengor eine Gefängnisgang geführt hat und dass er da quasi auch CEO war und dass er da halt eben diese schon versprochenen Learnings zum Thema Unternehmenskultur gefunden hat. Es hätte genauso gut anders laufen können, finde ich, dass man sich denkt, hier muss sich etwas an unserer Kultur ändern und dafür möchte ich mich jetzt stark machen. Und dann merkt man, eigentlich musst du bei dir selbst anfangen. Ben Horowitz sagt dazu, Kultur ist eine verrückte Sache. Weil sie von Handlungen und nicht von deinen Vorstellungen bestimmt wird, merkst du manchmal, dass du etwas ganz anderes geschaffen hast, als du eigentlich wolltest. Das, was man in deinem Team tun muss, um weiterzukommen, definiert die Kultur. Und da kannst du mal drüber nachdenken, mit welchem Verhalten kommen Menschen in meinem Team eigentlich weiter.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir starten heute etwas Neues. Ihr hört die erste Folge unserer Quick Wins. Immer im Wechsel zu den regulären Folgen, in denen Philipp und ich ein Themenfeld durchpflügen, übernimmt einer von uns eine Sendung allein und widmet sich in knackigen 20 Minuten einer guten Geschichte, aus der sich praktisch anwendbare Erkenntnisse ziehen lassen. Mein Name ist Tobias Kargol und ich möchte heute mit euch über jemanden sprechen, dessen Namen ihr mutmaßlich noch nicht gehört habt, dessen Geschichte aber umso eindrucksvoller ist. Chaka Sengor, ein verurteilter Mörder, der im Gefängnis eine Gang anführte und sie in etwas Positives verwandelte, der nach seiner Entlassung einen Bestseller schrieb und sich seitdem für eine Reform des amerikanischen Gefängniswesens einsetzt und der uns laut Silicon Valley Milliardär Ben Horowitz viel über Unternehmenskultur beibringen kann. So viel vorweg, da würde ich co-signen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen reintauchen. Ben Horowitz kennt ihr vielleicht, könntet ihr auch schon bei Learnings gehört haben. In der Folge, wo es um Black Lives Matter und soziale Bewegungen ging, haben wir über den haitianischen Revolutionsführer Toussaint Louverture gesprochen. Und auch dessen Geschichte findet sich in dem Buch von Ben Horowitz, What You Do Is Who You Are, How to Create Your Business Culture. Ebenso wie die heutige Geschichte über Chaka Sengor. Da geht es also nochmal ein bisschen weiter und es geht um Teambuilding und vor allem um Unternehmens- oder Teamkultur. Es muss ja nicht immer gleich der DAX-Konzern sein. Manchmal sind es ja auch nur 4 Leute, die an einem Strang ziehen, um etwas Großartiges zu schaffen. Ben Horowitz. Seit 2009 betreibt er eine Venture-Capital-Firma mit seinem Partner Marc Andreessen. Die haben zusammen in einem früheren Leben LoudCloud gegründet. Das waren Pioniere für Cloud Computing und das Software-as-a-Service-Modell und es wurde später unter dem Namen Opsware für 1,6 Milliarden Dollar an Hewlett-Packard verkauft. Da ging es also los mit dem Milliardärsein. Beide hatten schon zuvor bei Netscape gearbeitet. Die Älteren unter uns erinnern sich noch, das war mal so ein Webbrowser, den Netscape gemacht hat. Und seitdem die beiden Venture Capitalists sind, haben sie in unglaublich viele Unternehmen investiert, viele, die man heute kennt und die erfolgreich sind, wie zum Beispiel Twitter, Facebook, Skype, Airbnb, GitHub, BuzzFeed oder auch Medium. Die letzten zwei aus dem Publishing-Bereich, aus dem ich ja auch stamme. Und aus dem auch Oprah Winfrey irgendwie stammt, aus den Medien. Und die spielt hier auch eine wichtige Rolle. Denn Ben Horowitz hatte mal die Aufgabe, Oprah Winfrey zu interviewen. Krasse Ansage, denn für ihn ist sie die beste Interviewerin unserer Zeit. Das ist der Ruf, der ihr vorauseilt, mindestens in den USA. Und er hat sich die Chance nicht nehmen lassen, Oprah Winfrey zu fragen, wie man eigentlich gute Interviews führt und wie sie das eigentlich so gut hinbekommt, so offene Antworten bei kritischen Themen zu bekommen. Da bin ich natürlich auch hellhörig geworden. Ich habe auch schon ein paar hundert Rapper in meinem Leben interviewt. Da kann man ja vielleicht noch was lernen von der Oprah. Ihr Trick ist es, den sie ihm genannt hat, sie macht deutlich, dass sie nicht der Feind ist, sondern dass sie das gleiche Ziel mit dem Interviewten hat oder zumindest bereit ist, ihm bei seinem Ziel zu helfen. Also fragt sie, was möchtest du mit diesem Interview erreichen? Und sagt ihm dann, wenn sie das denn unterschreiben kann, okay, dabei helfe ich dir, aber du musst mir vertrauen. Und sie erzählt dann, und das erzählt Ben Horowitz in seinem Buch, wie das geklappt hat mit einem ganz besonderen Beispiel, nämlich jemandem, der ihr erst ein bisschen Angst gemacht hat. Der war groß, muskulös, hatte Dreadlocks, war tätowiert und irgendwie angsteinflößend, zumal er 19 Jahre lang im Gefängnis gesessen hatte wegen Mord. Und das auch nicht zu Unrecht. Trotzdem hat ihr Trick auch bei ihm funktioniert. Trick klingt so abwertend, aber ihre Technik hat auch da funktioniert und am Ende haben die beiden zusammen geweint. Und dieses Interview von Chaka Sengor mit Oprah Winfrey findet ihr auch im Internet. Wir stellen euch wie immer hier alles, was es an Further Watching und Further Reading gibt, auf learnings.de. Und ich habe nicht ganz verstanden, ob das wirklich das Interview ist, von dem Ben Horowitz spricht, denn es läuft da, wie man es auf YouTube sehen kann, ein bisschen anders ab, als er es beschreibt. Aber das soll jetzt auch nichts zur Sache tun. Auf jeden Fall nach diesem Erlebnis mit Oprah Winfrey und dieser Geschichte hat er seiner Frau davon erzählt. Und eine Woche später, als ihm seine Frau, hey, ich fand das ja wirklich faszinierend, du weißt ja, ich bin der größte Oprah Winfrey-Fan und ich habe mich auf Facebook angefreundet mit diesem Shaka Sengor. Und er so, hast du den ersten Teil meiner Story nicht zugehört? Der hat jemanden ermordet. Ja, dem schickt man nicht mal eben eine Freundschaftsanfrage. Da gruschelt nicht mal eben. Sie hat gesagt, ja, habe ich doch gemacht und tatsächlich ist er nächste Woche in der Stadt und ich habe ihn zum Essen eingeladen. Boom. Wir treffen uns also mit einem verurteilten Mörder, der das auch gar nicht abstreitet. Ben Horowitz hatte da ein bisschen Respekt davor. Der hat dann gesagt, das machen wir schön in einem Restaurant. Da kann ich im Zweifelsfall wegrennen, wenn das irgendwie eskalieren sollte in unserer Diskussion. Tatsächlich lief es sehr positiv und nach einem mehrstündigen Gespräch im Restaurant hat er ihn selbst dann nochmal zu sich nach Hause eingeladen und nochmal 5 Stunden mit ihm gesprochen an einem anderen Tag. Und Ben Horowitz sagt, was ihn besonders fasziniert hat an der Lebensgeschichte ist, dass der Shaka Sengor eine Gefängnisgang geführt hat und dass er da quasi auch CEO war und dass er da halt eben diese schon versprochenen Learnings zum Thema Unternehmenskultur gefunden hat. Kurz ins Leben von Shaka Sengor. Der hatte, wie man sich fast denken kann, keine ganz einfache Kindheit und war mit 14 schon Crack-Dealer und auch Crack-Konsument. Ein paar Jahre später ist er sogar angeschossen worden, hat 3 Kugeln abbekommen und ist seitdem bewaffnet durch die Welt gelaufen. Da war er 17 Jahre jung. Wie das dann so ist, wenn man damit erstmal anfängt, oder wie es dann zumindest kommen kann, 14 Monate später hat er die Waffe tatsächlich benutzt und hat im Streit jemanden erschossen. Und mit 19 Jahren ist er dafür 19 Jahre lang ins Gefängnis gegangen. Der nächste Abschnitt seines Lebens, dort ist er tatsächlich Anführer einer Religionsgemeinschaft geworden, die quasi eine Gang war. Der eine sagt so, der andere sagt so. Zumindest war diese Gemeinschaft gewalttätig und in Machtkämpfe mit 4 anderen großen religiösen Knastgangs verstrickt, die sich da halt eben um die Vorherrschaft gestritten haben und Reviere abgesteckt haben. Der Wendepunkt seiner Knastkarriere und seiner kriminellen Karriere im Endeffekt, die sich da im Knast halt eben fortgeführt hat, war dann ein Brief seines 9-jährigen Sohnes. Und auf den hat der Sohn unter anderem draufgekritzelt, auch den verlinke ich euch auch, den kann man sogar im Internet sehen, wie der Sohn ihm geschrieben hat, Mama hat mir erzählt, warum du im Gefängnis bist, wegen Mord, bitte töte niemanden, Papa. Und das hat ihn extremst mitgenommen und das war der Punkt, wo er zum ersten Mal es nicht mehr geschafft hat zu verdrängen, was er eigentlich getan hat und das nicht mehr als etwas, was in der Welt, in der er gelebt hat, irgendwo normal ist, halt abstempeln konnte, sondern wo ihm klar wurde, dass sein Sohn ihn ein Leben lang als Mörder sehen würde. Und dann hat er angefangen halt zu reflektieren, was eigentlich in seinem Leben passiert ist, wie das sein konnte, dass der Junge, der er mal war, der unbedingt Arzt werden wollte, jetzt als verurteilter Mörder zu Recht im Gefängnis saß. Und er hat in der Zeit auch angefangen viel zu lesen. Nelson Mandela nennt er, Malcolm X nennt er. Er hat Tagebuch geführt und hat eine lange Reise begonnen. Und dazu sagt Shaka Sengor, First I had to learn there was a different way. Then I had to master those skills. Then I had to decide that was truly how I wanted to live my life. It was a 3-step process and it took me 9 years to get through it. Also es war eine 9-jährige Reise, die damit anfing, dass er erstmal herausfand, zum Beispiel durch diese Bücher, die er gelesen hat, dass es einen anderen Weg geben könnte, wie er sein Leben weiterführen konnte. Dann musste er halt eben lernen, wie man das eigentlich macht und musste sich dann aber auch nochmal ganz bewusst dafür entscheiden, dass er das jetzt wirklich, wirklich wollte. Denn das ist nicht so einfach natürlich auch im persönlichen Leben, so einen Wandel herbeizuführen. Er hat viel gelesen, wie gesagt, und er hat auch den anderen im Knast aus seiner Gang eine Menge Bücher zum Lesen gegeben. Zum Beispiel Visions for Black Men von Naeem Akbar, dann die Autobiografie von Malcolm X, James Allen's As a Man Thinketh and Napoleon Hill's Think and Grow Rich unter anderem, die nennt er. Und er meinte, dass die jungen Typen im Knast ihn dafür geliebt haben, weil er ihnen was gegeben hat, an das sie glauben konnten mit diesen Büchern. Die waren dafür also ähnlich offen, wie er selbst das auch war. Mit den Jahren hat er dann aber gemerkt, dass das, was er so gelesen und geglaubt hat, immer stärker moralisch kollidiert hat mit dem, was er so angewiesen hat als Gangchef, damit sich die Gang gegen andere durchsetzen konnte. Ja, denn das ist ja von außen betrachtet jetzt auch auf den ersten Blick schon irgendwie eine seltsame Konstellation. Okay, das ist irgendwie eine Religionsgemeinschaft und da geht es auch um Wissen und gutes Leben und Glauben und Gott und gleichzeitig kann man es aber irgendwie auch als Knastgang bezeichnen. Ja, weil das halt eben ein Zusammenschluss von Männern ist, die alle eine ähnlich tragische Geschichte hinter sich haben und alle schlimme Sachen gemacht haben und sich in dieser harten Welt jetzt wiederfinden, in der Gewalt herrscht und die sich da zusammenschließen, um ihre Interessen durchzusetzen, ja? Vielleicht passiv sich zu verteidigen gegen andere, hätten sie wahrscheinlich gesagt, aber natürlich auch irgendwo aktiv, um sich halt eben mehr Revier zu sichern als die nächste Gang. Und das ging da Hand in Hand. Und das war aber natürlich ein Widerspruch, der ihm immer klarer wurde mit der Zeit, dass das, was er gepredigt hat, halt nicht passte zu dem, wie die ganze Gang unter seiner Führung auch gehandelt hat. Und seine Erkenntnis war, am Ende geht das immer nur zusammen. Egal, ob du persönlichen oder kulturellen Wandel willst, du brauchst dafür immer auch das andere. If you want to change who you are, you have to change the culture you are in. Schon mal ein interessanter Ansatz, da auch weiter nach außen zu gucken. Und das kann man jetzt natürlich auf alles Mögliche, nicht nur auf das Unternehmen, wo man arbeitet, beziehen. Das könnte ja auch der Freundeskreis oder die Familie oder alles andere, was uns halt eben umgibt und wo wir dazugehören, sein. Ja, bei ihm ging es halt initial damit los, dass er über sich selbst nachgedacht hat und er endete dann so ein bisschen bei der Kultur um ihn herum, dass er auch darauf Einfluss nehmen wollte. Es hätte genauso gut anders laufen können, finde ich, dass man sich denkt, hier muss sich etwas an unserer Kultur ändern und dafür möchte ich mich jetzt stark machen. Und dann merkt man, eigentlich musst du bei dir selbst anfangen. Ben Horowitz sagt dazu, Kultur ist eine verrückte Sache. Weil sie von Handlungen und nicht von deinen Vorstellungen bestimmt wird, merkst du manchmal, dass du etwas ganz anderes geschaffen hast, als du eigentlich wolltest. So wie es bei Shaka Sengor auch war. In dem Fall halt eben eine gewalttätige Knastgang aufgebaut oder weitergeführt, auch wenn es ja eigentlich eine Religionsgemeinschaft sein sollte, die ihren Mitgliedern hilft. Sie hatten halt eben immer noch die Straßenmentalität, die sie in den Knast gebracht hatte. Und Horowitz sagt dazu, als Leader kommst du auch irgendwann an einen Punkt, wo du klar Stellung beziehen musst. Entweder entscheidest du dich dann für Integrität mit aller Konsequenz oder du korrumpierst deine Werte, weil du Kompromisse machst, um Ziele zu erreichen. Und ich denke, da fängt es schon an, dass man das mit Karriere, mit Beruf vergleichen kann, denn Unternehmen in der Marktwirtschaft sind ja keine primär moralischen Veranstaltungen. Man bekommt nicht mehr Geld für korrektes Verhalten, zumindest nicht direkt. Ja, manchmal verliert man sogar kurzfristig erstmal Geld mit korrektem Verhalten. Und dass das langfristig anders wäre und dass es doch besser wäre, sich korrekt zu verhalten, das ist ja erstmal nur eine These. Vielleicht auch eine, die wir hier sehr oft vertreten und da sind wir ja auch zum Glück nicht die Einzigen. Aber es ist nicht primär das, was belohnt wird in der Marktwirtschaft. Und wieder zurück in unseren Knast. Konkreter Fall. Ein Mitglied von Shaka Sengors Gang beraubt jemand anderen. Das ist gegen den Kodex, gegen den Verhaltenskodex. Es werden keine anderen Leute beraubt. Aber als Reaktion wird dieses Gangmitglied von der anderen Gang zusammengeschlagen. Und auch dazu sagt dann der Kodex, dass alle zu dem Angegriffenen zu stehen haben und dass man sich dann halt eben gemeinsam Recht, ja, gemeinsam sind wir stark. Eigentlich so das Kernprinzip dann halt eben auch von der Gang, dass man sich dadurch versucht zu schützen, dass jeder weiß, wer hier einen anfasst, der kriegt es mit allen zu tun. Und Shaka Sengor sagt dann dazu und zu dem, was ihm an diesem Punkt, in diesem Fall, der wahrscheinlich so schon tausendmal vorgekommen war, klar geworden ist, er sagt, ein schlechter Anführer sagt in so einem Fall, wir rechnen uns an der anderen Gang und klären den Regelverstoß, danach mit unserem Mann intern. Aber das gibt der Gegenseite moralische Überlegenheit. Dann sieht es so aus, nach außen, als wäre es okay, sich falsch zu verhalten. Ja, weil man den eigenen Mann nicht bloßstellen will vor den anderen und sich selbst nicht die Blöße geben will, falsches Verhalten einzuräumen. Also hat er das geändert. Und er hat sich dann in dem Fall dafür entschieden, dass es nur eine Konsequenz für das Gangmitglied geben sollte. Der musste sich entschuldigen, der musste den anderen entschädigen und es gab eben keine Konsequenz für die Gegenseite. Und damit komme ich hier zum Learning. Wie du dich extern gegenüber verhältst, wirkt sich immer auch auf das Innenleben deines Teams aus. Finde ich einen sehr spannenden Punkt. Und da kann man sich ja mal fragen, wie ehrlich bist du deinen Partnern gegenüber in der Arbeitswelt? Wie ehrlich bist du deinen Kunden gegenüber oder auch dem Finanzamt? Gelten eure Werte als Team auch für das Verhalten gegenüber euren Konkurrenten? Um es mal im Extremfall zu sagen, ja. Es ist ja immer, es macht ein paar Sachen klar, hat stärkere Kontraste, wenn man ins Extrem geht. Deshalb finde ich es auch interessant, sich mit Knastgangs zu beschäftigen. Ganz so schlimm ist der Konkurrenzkampf in eurer Branche hoffentlich nicht. Aber trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, wenn ihr noble Werte habt, lebt ihr die nicht nur untereinander, sondern vielleicht sogar selbst gegenüber Leuten, die ihr als stärksten Konkurrenten, vielleicht ja sogar als Feind sehen würdet. Das hat mich wiederum an das Buch Tribal Leadership erinnert, das ich in der Chicago Bulls Folge erwähnt hatte, weil ich das sehr feier und weil das auch mit ein Leitfaden für den Chicago Bulls Coach Phil Jackson war. Und in dem Buch Tribal Leadership wird über Werte gesagt, Werte eines Unternehmens, eines Teams müssen universell sein. Sonst hast du vielleicht eine verschworene Gemeinschaft begründet durch die gemeinsamen Werte, aber eben eine bösartige verschworene Gemeinschaft, aka eine Gang. Da treffen sich die zwei Bücher. Und Shaka Sengor hat nun wirklich eine Gang geführt und er konnte das ändern. Das Verhalten und den Spirit und die Werte und die Unternehmenskultur, wenn man in Anführungsstrichen die Gangkultur. Und wenn er das in der Knastgang konnte, dann denke ich, können wir uns auch vornehmen, das in unseren Projekten und Unternehmen zu tun. Beispiel von Ben Horowitz nochmal dazu. Unternehmen hat den Wert, wir helfen uns gegenseitig. Ja, cool. Wird man erstmal unterschreiben, kann man auch ins eigene Team mitnehmen. Jetzt kommt es vor, dass ein Partnerunternehmen die Hilfe eines Mitarbeiters braucht, der sich aber nicht meldet. Der Deal platzt deshalb. Der Partner ist sauer, kommt jetzt zu dir als Verantwortlichen und fordert Konsequenzen. Das geht so nicht. Gibst du jetzt dem Reflex nach, deinen Mitarbeiter zu schützen? Oder schützt du stattdessen deine Kultur, indem du dich nach innen und außen für diesen Wert einsetzt? Und das finde ich super schwer, weil für mich einfach auch persönlich Loyalität sehr, sehr wichtig ist. Und ich würde auch sagen, dass irgendwie in der Welt, in der ich mich in den letzten 15, 20 Jahren bewegt habe, in der Hip-Hop-Szene, da gibt es diese Attitüde auch so, dass das eigene Team im Zweifelsfall wichtiger ist als universell richtiges Verhalten. Ja, das ist vielleicht so eine Straßenattitüde. Und ich finde, dass man das auch in vielen Unternehmen so findet. Wir sind ein Team und wir spielen gegen die anderen. Ja. Und wenn ich aber darüber nachdenke, muss ich sagen, dass Shaka Sengor damit im Endeffekt recht hat. Oder auch die Autoren von Tribal Leadership. Zu deinem Team loyal zu sein ist wichtig, dass dein Team seinen Werten treu bleibt, ist aber noch wichtiger. Und das ist was, wo ich auch noch weiter drüber nachdenken muss. Und was, ne, weil irgendwie zu sagen, okay, der Wert, was hier verbrieft ist, das ist mir jetzt, dafür lasse ich im Zweifelsfall sogar einen von unseren quasi im Regen stehen, weil er sich da falsch verhalten hat. Man würde ja wirklich lieber den Kompromiss dann gehen und zu sagen, natürlich hat das für den Konsequenzen, aber natürlich stehen wir auch immer noch hinter dem, weil der ja zu uns gehört. Und ich denke an diesen überzeichneten, also aus unserer Sicht hoffentlich überzeichneten Beispielen aus der Welt der Knastgangs, sieht man aber ganz gut, dass es manchmal vielleicht genau darauf ankommt. Denn wenn man plötzlich sagt, dass diese Werte, die man ja eigentlich sich quasi ins Grundbuch geschrieben hat, dass die halt eben für andere Leute nicht gelten sollen und dass im Zweifelsfall dann doch Loyalität das einzig Wichtige ist, führt das vielleicht schnell dazu, dass man moralisch korrupt wird. Ich habe noch ein kleines Bonus-Learning für euch. Ich musste mal auf die Uhr gucken, ob ich hier schon überzogen habe, aber ein zweites gebe ich euch noch mit, weil da noch auch in dieser Geschichte von Shaka Sengor noch so viel drinsteckt. Und zwar ein kurzer Ausflug nochmal auch zum Thema Unternehmenskultur und Teambuilding, die Bedeutung des Onboardings. Neue Mitarbeiter kommen an Bord. Ihr habt ein neues Teammitglied, wie auch immer, jemand Neues wirkt an eurem Projekt mit. Und dazu sagt Ben Horowitz, das ist ein extremst wichtiger Prozess, denn was du an Werten aufschreibst und den Leuten erzählst, definiert nicht deine Kultur. Davon hängt die nicht ab. Sondern das, was man in deinem Team tun muss, um weiterzukommen, definiert die Kultur. Und da kannst du mal drüber nachdenken, mit welchem Verhalten kommen Menschen in meinem Team eigentlich weiter? Und er sagt jetzt, dass Menschen das ziemlich schnell merken, wenn sie neu in ein Team kommen, intuitiv, mit welchem Verhalten man hier weiterkommt. Und so ging es auch Shaka Sengor im Knast, um wieder diese Extremwelt heranzuziehen. Der war noch nicht lange da, da sieht er plötzlich, wie jemand abgestochen wird. In den Hals. So, schockierendes Erlebnis, hat ihn auch mitgenommen. Er denkt dann darüber nach und merkt, die anderen zwei harten Jungs, mit denen, neben denen ich stand, als das passiert ist, die hat das noch mehr mitgenommen als ich. Und tatsächlich merke ich gerade, wenn das ist, worauf es hier ankommt im Knast, dann kann ich das ertragen, weil vor Kämpfen habe ich keine Angst. Er war riesig, er kam nicht gerade aus den besten Verhältnissen. Schlägereien hat er schon öfter mitgekriegt und tatsächlich hat ihn das nicht komplett geschockt. Und das hat er an sich selber einfach gemerkt. Und Ben Horowitz sagt jetzt, dass Shaka Sengor durch dieses schockierende Ereignis eigentlich in einem Moment den ganzen Knast verstanden hat und auch seine eigene Rolle da drin verstanden hat. Und er sagt auch, dass wenn es das ist, was man zum Überleben im Knast ertragen können muss, ist der Knast natürlich keine Resozialisierungsanstalt. Wenn da Gewalt herrscht und wenn gewalttätiges Verhalten das ist, was dich weiterbringt, dann hat es nicht den Effekt, den vielleicht, wenn Gefängnis mehr als Strafe können soll, ein Gefängnis halt eben haben sollte. Also, wir fragen uns, da bei uns im Unternehmen natürlich niemandem in den Hals gestochen wird, was muss man in unserem Team tun, um weiterzukommen? Und Ben Horowitz schlägt vor, frag doch mal den Neuen im Team. Was ist hier anders als in anderen Unternehmen, in denen du gearbeitet hast? Was ist besser? Was ist schlechter? Wenn du ich wärst, was würdest du ändern? Und dann lernst du vielleicht das meiste über die Unternehmenskultur, von den Neuen noch viel mehr als von Leuten, die ganz, ganz lange dabei sind. Und Wenn dein Einstellungs- und vor allem dein Onboarding-Prozess gut überlegt und systematisch ist, dann ist es super. Wenn aber auch nur irgendein Teil davon dem Zufall überlassen wird, überlässt du damit deine Unternehmenskultur auch dem Zufall. Und das wird wahrscheinlich, wenn man genau drüber nachdenkt, dann doch bei den meisten an irgendeinem Punkt so sein. Also, die Kultur prägt die Menschen. Das Onboarding ist daher wichtiger als die Auswahl der richtigen neuen Kollegen, denn die sind nicht oder nur zum Teil von Natur aus so oder so. Sie werden vor allem das, was deine Kultur vorgibt. Dementsprechend, ich fasse noch einmal kurz zusammen, die Learnings des heutigen kurzen Tages. Zu deinem Team loyal zu sein ist wichtig. Dass dein Team seinen Werten treu bleibt, ist wichtiger. Und zweitens, Kultur prägt Menschen. Wenn du das Onboarding dem Zufall überlässt, überlässt du deine Unternehmenskultur auch dem Zufall. Das waren die Quick Wins von Learnings für heute. Nächste Woche geht es wieder weiter am Mittwochmorgen, wo auch Philipp Bündel wieder dabei sein wird. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Wir freuen uns über möglichst positive Bewertungen und auch über ehrliche Worte, gerne auf LinkedIn oder auf Instagram. Überall dort findet ihr uns und wir sehen uns hören uns nächsten Mittwoch wieder überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann, bye bye.